Am Mikrofon Nadja Neubauer. Das Reformmanifest Neuer Anfang, das der Arbeitskreis Christliche Anthropologie veröffentlicht hat, hat schon etliche Unterzeichner und soll mit noch mehr Unterschriften an Papst Franziskus übergeben werden. Über das Manifest sprechen wir heute mit Birgit Kelle. Sie ist Journalistin und Publizistin und bekannt dafür, dass sie mit ihrer Meinung nicht hinter dem Berg hält. Für den Arbeitskreis Christliche Anthropologie hilft sie, das Reformmanifest in der Öffentlichkeit zu verbreiten. Frau Kelle, bisher, muss ich gestehen, konnte mir noch keiner so richtig verraten, wer jetzt eigentlich genau hinter dem Arbeitskreis Christliche Anthropologie steckt. Und ich bin jetzt auch auf der Internetseite nicht so ganz schlüssig, ist es mir auch nicht geworden, wer jetzt da eigentlich die Köpfe sind, bis auf Bernhard Meuser, der natürlich wirklich der Kopf dieses Arbeitskreises ist. Sie selbst, mischen Sie denn auch mit?
Ich mische in dem Sinne ein bisschen mit, weil ich helfe mit, dieses gute Manifest zu verbreiten. Weil was nutzt uns denn ein wunderbares Manifest, wenn niemand davon erfährt? Und da ich nun von Beruf aus Journalistin bin, helfe ich einfach mit, dass wir in den sozialen Netzwerken das ein bisschen verbreiten oder eben auch im säkularen Medienraum, damit einfach noch viel mehr Menschen unser Manifest mit unterschreiben können, weil es mich auch inhaltlich, ich das auf jeden Fall komplett mittragen kann und ich deswegen gesagt habe, da helfe ich gerne mit. Ja.
Und wer jetzt alles dabei ist beim Arbeitskreis Christliche Anthropologie, das wissen Sie dann auch, nehme ich an.
Das weiß ich auch, wobei es ist eigentlich, also es ist ein Sammelsurium an teilweise Leuten, die auch selbst am synodalen Weg mit beteiligt sind und deswegen auch ein bisschen vorsichtig sind in der Frage, wie sie nach außen treten. Das ist ja inzwischen quasi mehr ein Spießrutenlauf, denn ein synodaler Weg, der da geworden ist. Und eben bei diesem Arbeitskreis selbst sind so Leute mit dabei, eben wie zum Beispiel auch Hanna-Barbara Gell-Falkowitz. Aber wir haben auch aus dem evangelischen Raum sogar Unterstützung mit einem Dominik Klenk. Also es ist eine Mischung aus auch jungen Leuten, auch jüngere Studenten, die sich bemühen, sagen wir mal, eine Übersetzung der guten und schönen Botschaften, vor allen Dingen auch im Bereich der Theologie des Leibes, auch in eine Sprache zu bringen, die auch Jugendliche mehr anspricht als vielleicht die Rhetorik, wie wir die Worte kennen, eben wenn man jetzt, sagen wir mal, mit 50-Jährigen spricht. Insofern ist es eine bunte Mischung aus Leuten, die sich zu diesem Arbeitskreis zusammengeschlossen haben. Und ich glaube, das, was sie vielleicht am meisten eint, ist dieser Wille, etwas zu sagen, etwas zu verändern, aber etwas anders verändern wollen, als es eben auf diesem synodalen Weg passiert, wo doch sehr viele Katholiken Mühe mit haben, es einerseits entweder gar nicht verfolgen, weil sie sagen, ich habe damit gar nichts zu tun, oder nur noch mit Kopfschütteln davor sitzen und sagen, wieso glauben die eigentlich, dass sie für die Laien sprechen, also auch für mich, für sie, für jeden anderen auch. Und wir werden weder involviert, noch werden wir gefragt. Und nahezu alles, was dort diskutiert wird oder an Forderungen hochkommt, können sehr viele Katholiken gar nicht unterschreiben. Ganz viele sagen, die sprechen doch gar nicht für mich. Ich bin völlig anderer Meinung. Und aus diesem Impuls heraus zu sagen, wir müssen auch die alternativen Meinungen, die anderen Meinungen, die in meinen Augen vielleicht sogar noch tatsächlich die Mehrheit der Katholiken in Deutschland stellt, müssen wir in den öffentlichen Raum hinaus transportieren, damit nicht dieser Eindruck oder besser gesagt die Illusion entsteht, dass das, was auf dem synodalen Weg gefordert wird von sogenannten Laien, tatsächlich die Mehrheit der Laien in Deutschland fordern würde.
Und das ist eben das Anliegen dann des christlichen Arbeitskreises, des Arbeitskreises Christliche Anthropologie. Und jetzt verstehe ich auch, warum man da natürlich ein bisschen vorsichtig vielleicht ist, was so die Namen angeht, dass da nicht alle so an die Öffentlichkeit gehen. 5000 Unterzeichner braucht das Manifest ja insgesamt und es hat 9 Thesen. Wie sind denn jetzt genau diese Thesen eigentlich entstanden? Hat man sich da in großer Runde zusammengesetzt?
In großer Runde diskutiert. Also oft ist es ja so, also so ein Papier, da haben, ich glaube, das Grundpapier haben, glaube ich, 3 Leute zusammengeschrieben und dann haben wir das quasi kristallisiert oder diskutiert. Das ist immer ein größeres Hin und Her, bis so etwas entsteht. Aber oft ist es auch in anderen Kontexten immer einfacher, wenn mal erstmal jemand etwas formuliert. Und so ist das quasi erst in kleiner Runde ein Entwurf entstanden, der dann durch mehrere Diskussionskreise Weise dann konkretisiert worden ist. Ja, so müssen Sie sich das vorstellen, genau.
Und auf der Internetseite kann man auch sehen, dass der Arbeitskreis für die 4 Foren des Synodalen Weges schöne Alternativvorschläge gefunden hat. Herrschaftszeiten, Menschenfischer, Frauenzimmer und Beziehungskiste. Also ich habe da mich sehr drüber amüsiert. Ich musste erst mal überlegen, was diese Namen jetzt eigentlich genau mit den Foren zu tun haben. Aber klar, wenn man es dann, ne, dann kommt man schon dahinter,
welcher Name für was steht. Deswegen gibt es auch immer eine schöne Erklärung.
Ja, genau.
In der Tat, da ist sozusagen, sind diese 4 Kategorien angelehnt an die 4 Foren, um eben entsprechend auch nach dieser inhaltlichen Aufteilung, wie jetzt in den Foren verschiedene Dinge besprochen werden, also Herrschaftszeiten, das Thema Macht, Machtverteilung innerhalb der Kirche, das Thema Menschenfischer, über das priesterliche Dasein heute, also über die Menschenfischer, die unterwegs sind im Sinne der Aposteln. Frauenzimmer erklärt sich, glaube ich, relativ von selbst. Also die Frauenfrage in der Kirche, die tatsächlich nun eine wichtige ist, und die Frage, wie ist die Stellung der Frau, welche Ämter stehen auch Frauen zu, welche nicht. Und dann natürlich Beziehungskisten, alles um Sex und Gott und die Welt, also die Frage auch der Segnung gleichgeschlechtlicher Lebenspartnerschaften, also alles, die Sexualmoral der Kirche steht ja im Endeffekt im großen Mittelpunkt auch thematisch auf diesem synodalen Weg, und so haben wir das in diese 4 Foren aufgeteilt. Gleichzeitig ist das noch auf der Homepage im Moment noch gar nicht vollständig, sondern es gibt zu Beziehungskisten, also zum Thema Theologie des Leibes und auch Sexualmoral, gibt es schon ein Argumentarium, das man sich runterladen kann, wo die gängigen, ja, Behauptungen und Fragen einmal theologisch erklärt sind. Wir werden das in einer etwas, wie ich schon sagte, etwas einfacheren Sprache, damit das eben auch ein bisschen lebensnah ist, wird das wahrscheinlich in den nächsten 2 Wochen bei Beziehungskisten schon mal kommen, dass wir die Unterkategorien aufmachen und eben übliche Fragen zur Geschlechterpolitik, zu sexueller Orientierung, zu Lehre und Moral, also dass man das einfach mal erklärt, weil wir haben ja wahnsinnig viele Forderungen im Raum, auch im Rahmen des Synodalen Weges, aber die Frage, warum geht manches in der Kirche und warum geht es nicht? Was steht tatsächlich in der Bibel? Was steht nicht darin? Worüber können wir entscheiden? Worüber können wir nicht entscheiden, weil wir gar nicht die Vollmacht darüber haben? Über diese harten Fakten, sagen wir es mal so, wissen eigentlich die wenigsten Bescheid, und das Schlimmste ist, selbst auf dem synodalen Weg scheint es, dass viele, die dort sitzen, selbst gar nicht wissen, was nun in ihrem Kompetenzbereich steht und was nicht.
Haben Sie denn, Frau Kelle, eines dieser Foren vielleicht so besonders lieb gewonnen?
Ich weiß nicht, ob liebgewonnen der richtige Ausdruck ist. Nein, ehrlich gesagt nein, weil ich habe Mühe, diese Foren überhaupt zu verfolgen. Ich glaube, selbst den Teilnehmern fällt es schwer, in der Fülle der Materialien diese ganzen Foren überhaupt mitzuverfolgen und jede noch so abstruse Forderung tatsächlich ernsthaft einmal auch nur zu erdenken. Insofern, nein, ich habe keine besonders liebes Forum, weil vieles von dem, was dort diskutiert wird, mich schlicht und ergreifend weder betrifft noch interessiert, weil ich auch gar keinen Handlungsbedarf sehe, was mir eben, und deswegen, das ist ja auch eine der, sagen wir mal, unserer neuen Thesen in diesem Manifest, was wir bemängeln, ist tatsächlich, dass das Ursprungsthema, weswegen dieser synodale Weg ja gestartet wurde einst, nämlich die massiven Missbrauchsfälle innerhalb der katholischen Kirche und der dringende Wunsch von, nicht nur von mir, sondern von allen Katholiken, glaube ich, das aufzuarbeiten, zu schauen, was ist passiert, wer war verantwortlich und wie können wir sicherstellen, dass es so nicht mehr weitergeht und dass das in Zukunft nicht mehr passieren kann. Aber diese ernsthafte Aufarbeitung der Missbrauchsfälle, genau dafür gibt es in dem Sinne gar kein eigenes Forum. Und das ist eigentlich nahezu erstaunlich, dass genau dieses zentrale Thema, unter dessen Vorwand, muss man heute fast sagen, man einen synodalen Weg gestartet hat, gar nicht ernsthaft diskutiert wird, auch nicht mit seiner gesamten Faktenlage. Wir stattdessen aber über Frauenpriestertum reden, wir stattdessen darüber diskutieren inzwischen ernsthaft, ob man den Priester an sich überhaupt braucht, dass wir über die Segnung gleichgeschlechtlicher Paare reden. Das alles ist eigentlich nicht das Ursprungsthema Missbrauch. Und das ist allein schon erstaunlich, wie sehr man eigentlich über alles andere reden möchte, aber nicht konkret über die Frage, was genau sind das für Täter, was für Fälle haben wir? Und stattdessen ist irgendwie jetzt alles Missbrauch und Machtmissbrauch, wo irgendjemand sich schlecht gefühlt hat. Und so können wir eigentlich ernsthaft nicht einmal dieses Ursprungsthema lösen.
Genau, Sie schreiben im Manifest eben auch, dass der Reformprozess in Wirklichkeit inzwischen den Missbrauch missbraucht, um eine kirchenpolitische Agenda auch durchzusetzen. Und die hat ja nur noch am Rande eigentlich mit diesem ursprünglichen Anliegen zu tun, wenn überhaupt. Das wiederum hat Bischof Georg Betzing direkt auch kritisiert und hat gemeint, eine Instrumentalisierung des Missbrauchs, das wäre überhaupt nicht der richtige Wortsinn dessen, sondern würde den Opfern nicht gerecht werden, den Missbrauchsopfern. Also man dürfte nicht von einer Instrumentalisierung des Missbrauchs sprechen, wie es vielleicht auch das Manifest ja tut. Wie sehen Sie das? Ist dieser Begriff Missbrauch des Missbrauchs in dem Zusammenhang wirklich zu hart?
Nein, ist er nicht. Ich würde ihn sogar ständig wiederholen und ich würde eher die Frage in den Raum stellen, wieso eigentlich wieso wir neuerdings bei Herrn Betzing uns die Erlaubnis abholen müssen über die Frage, wie wir was überhaupt in diesem Kontext formulieren dürfen. Ich glaube, er sagte sogar, es sei unerlaubt, also es so zu, wo ich dann auch ich persönlich mir die Frage gestellt habe, bei welcher Instanz genau hätte ich um Erlaubnis fragen müssen, um selbst zu definieren, was ich angemessen finde und was nicht. Und alleine diese Einlassung von Bischof Betzing war eigentlich nahezu entlarvend. Vielleicht für das Grundproblem des gesamten synodalen Weges, dass dort nämlich im Endeffekt Türwächter sitzen, die darüber bestimmen wollen, worüber wir nun diskutieren dürfen und worüber nicht, welches nun die erlaubten Themen sind, welches die erlaubten Begriffe sind. Und mit Verlaub, das ist nicht das, nicht einmal das, was der synodale Weg selber gefordert hat. Also man muss ja sehen, da beschäftigt sich ein ganzes Forum mit der Frage, wie wir demokratische Strukturen in die Kirche bekommen, wie wir sicherstellen können, dass alle gehört werden, die etwas sagen wollen. Und jetzt kommen Menschen und sagen, wir haben eine andere Meinung und dann muss ich mir von meinem Bischof erklären lassen, das sei unerlaubt, wie man etwas formuliert. Und das ist vielleicht wirklich das Grundproblem. Und wie gesagt, ich höre gerne zu. Ich würde gerne einem Forum zuhören und würde mich brennend interessieren, wenn es da ein Forum gäbe, das sich faktisch wirklich mit dem Missbrauch befasst und nicht einfach nur rausbrüllte, dieser oder jener Bischof soll gefälligst jetzt nach Hause gehen. Ja, weil das ist ja das Einzige, was wir im Zusammenhang mit dem Missbrauch immer hören, Rücktrittsforderungen an Bischöfe, an einzelne Bischöfe. Und zwar eben dann auch noch an Bischöfe wie Wölki, der nun wirklich bemüht ist, Aufklärung zu betreiben in seinem Bistum, womit er mehr tut möglicherweise als viele andere auch. Aber über die konkreten Fälle, auch über das, was wir zum Beispiel in diesem im Manifest auch formuliert haben, alleine die Tatsache, dass es bei 80% der Übergriffe im katholischen Raum vor allen Dingen es sich um gleichgeschlechtliche Übergriffe handelt. Also von Männern auf junge Männer. Das sind also homosexuelle Übergriffe. Das habe ich in keinem Forum diskutiert gefunden in diesem synodalen Weg. Warum eigentlich nicht? Und allein das zeigt eigentlich, wie unehrlich diese Aufarbeitung der Missbrauchssituation in der katholischen Kirche stattfindet, weil man ja nicht einmal wagt, die Fakten einfach mal zu benennen, wie sie nun mal statistisch sind. Wir suchen uns das ja nicht aus, leider. Aber sie sind so. Und wenn man die Ursachen bekämpfen will, wenn man verhindern will, dass das sich wiederholt, dann muss man doch erstmal die Fakten auf den Tisch legen dürfen und dann muss man darüber reden dürfen, weil es wird nicht besser. Und dann vielleicht noch ein Wort zur Frage Missbrauch mit dem Missbrauch, weil es gibt ja auch durchaus Opfer, die sich zu Wort melden und die sagen, sie empfinden das auch so. Nicht zuletzt ist übrigens auch Bernhard Meuser, ein Mitglied unseres Teams, selbst auch Missbrauchsopfer innerhalb der katholischen Kirche. Er hat in seinem Buch Freie Liebe hat er das erste Mal öffentlich darüber gesprochen. Und da würde ich gerne eine Diskussion mal haben zwischen Herrn Betzing und Herrn Meuser über die Frage, was Herr Meuser wohl als Opfer der Kirche erlaubterweise sagen darf.
Das war jetzt hier ein ausführlicher Beitrag zu dem Thema Missbrauch des Missbrauchs. Aber Sie haben recht, es gibt kein Forum, das sich ausführlich mit dieser Frage beschäftigen würde, den Missbrauch der katholischen Kirche weiter aufzuarbeiten. Stattdessen gibt es ein Forum, in dem es um die Frage nach den Frauen in, ja, zum Beispiel auch in Priesterämtern geht. Wenn man sich das immer so anhört, was da diskutiert wird. Also es wird eine Gleichstellung der Frau in der Kirche ja verlangt. Und das ist natürlich in der Kirche anders umsetzbar als in weltlichen Ämtern und selbst da geht das ja nur schleppend voran. Fühlen Sie sich denn als Frau in der Kirche diskriminiert, weil Sie jetzt nicht Priesterin werden dürfen?
Nein, habe ich noch nie und es ist sogar noch viel schlimmer. Ich bin ja konvertiert in die katholische Kirche. Das heißt, es ist ja nicht mal so, dass ich quasi aus Versehen Mitglied der katholischen Kirche geworden bin, sondern eigentlich erst jenseits der 30 Jahre absichtlich. Weil es aber auch für mich auch überhaupt gar keine Rolle spielte, weil ich die Frage, wie ich mich als Frau fühle innerhalb dieser Kirche, nicht an Ämtern festmache und nicht an irgendwelchen vermeintlichen Machtpositionen. Und da muss man einfach sagen, die Kirche ist nicht ein Verein, ist nicht ein Parlament, es ist ein Glaube, es ist eine Religion und der kann man sozusagen nachgehen und man kann Teil dieser Kirche sein. Das Schöne in unseren Zeiten ist im Übrigen auch, dass man es nicht muss, sondern dass man gehen darf, dass man sagt, wenn ich mich irgendwo nicht wohlfühle dann und das nicht mehr meine Kirche ist, dann kann ich woanders hingehen. Es gibt ja im Übrigen christliche Kirchen wie die evangelische Kirche, wo jede Frau Pfarrerin werden darf, wenn sie das gerne möchte. Und wir sehen auch hier bei diesem Forum wieder das Grundproblem möglicherweise, dass manche nicht begreifen, auch der synodalen Teilnehmer, eben, dass wir hier es mit einer Kirche zu tun haben, nicht mit einem normalen Arbeitgeber, nicht mit einer normalen gesellschaftlichen, staatlichen Struktur, sondern eben mit einer Religion. Und die muss nicht demokratischen Regeln folgen. Das ist einfach ein grundlegendes Missverständnis. Und vielleicht noch ein Wort zur Frage, wie ich mich als Frau wirklich fühle in der Kirche. Ich kann nur sagen, ich bin, als ich konvertiert bin in die katholische Kirche, es hat mich vor allen Dingen auch mein Muttersein zum Glauben auch ein bisschen wieder zurückgebracht, war es so, dass ich das Gefühl hatte, dass die katholische Kirche tatsächlich die einzige Institution war, die mich als Frau genommen hat, wirklich wie ich bin, die mich auch mit meinem Mutterdasein genommen hat und gesagt hat, es ist gut. Während mir die gesamte Gesellschaft und vor allen Dingen die gesamte feministische Bewegung mein Mutterdasein ständig als Problem erklärt hat. In der katholischen Kirche war das kein Problem, sondern da hat man mir gesagt, es ist gut, so wie du bist.
Also Sie haben als Frau in der katholischen Kirche ein Zuhause gefunden, im Gegensatz vielleicht zu vielen, die da im Forum diskutieren und das anders sehen. Hätten Sie denn eine Antwort darauf, warum die sich daran stören, dass sie jetzt als Frau in der Kirche vielleicht nicht so wahrgenommen werden, wie sie es gerne wollten, warum die nicht einfach evangelisch werden?
Sagen wir es mal so, ich glaube, dass wir zwei Dinge unterscheiden müssen. Ich glaube, dass es auch in der katholischen Kirche durchaus berechtigten Nachholbedarf gibt in der Frage der Anerkennung dessen, was Frauen für diese Kirche leisten. Und da wäre ich absolut dabei, da wäre ich sozusagen auf der feministischen Schiene. Ich gehe nur nicht mit bei der Frage des Priestertums, weil ich glaube, dass es da einen inneren Sinn gibt, dem ich einfach glaube und folge, dass Jesus einfach Männer berufen hat als Aposteln und dass ich das auch jetzt in meiner Zeit nicht quasi an die politischen Verhältnisse angleichen kann, nur weil es mir in den Kram passt. Gleichzeitig glaube ich schon, dass man in der katholischen Kirche, die ja nun lange tatsächlich sozusagen nur in den Händen von Männern war und wo wir sehen, dass die Arbeit, die Frauen leisten, enorm wichtig ist, dass wir großartige Frauen haben, große Denkerinnen haben, die hatten wir schon immer, dass die sichtbarer werden, dass sie ihre Anerkennung bekommen und dass sie nicht nur quasi als nützliche Helferinnen für Kirchentagsfeste betrachtet werden, sondern dass man auch realisiert, dass das etwas ist, was auch ausgesprochen werden muss, was in irgendeiner Form Anerkennung geben muss. Man darf nicht vergessen, viel der Glaubensvermittlung, die wirklich stattfindet an die nächste Generation, findet ja faktisch durch Frauen statt, vor allen Dingen im Übrigen durch Mütter, zu Hause an die Kinder. Wer sind denn die Katechetinnen, die man quasi kaum zur Kenntnis nimmt, sondern wo man im Prinzip einfach so inzwischen das fast als Selbstverständlichkeit hinnimmt? Viel dieser Arbeit, die gemacht wird, ehrenamtlich gemacht wird, wird von Frauen gemacht und da gibt es zu wenig Wertschätzung, Anerkennung und Sichtbarkeit für Frauen und ich denke, da haben wir tatsächlich einen Nachholbedarf und das würde ich gerne aber unabhängig vom Priestertum diskutieren wollen, weil ich glaube, es gäbe da auch eine viel größere Mehrheit und auch vielleicht auch eine viel größere Durchsetzungskraft und auch viel mehr Verständnis von allen Männern, auch bis in die Bischöfe, auch bei allen Bischöfen bin ich mir da sehr sicher, wenn wir das abkoppeln, dass wir sagen, dass die Wertschätzung eines Menschen, die muss gleich sein für alle, die in der Kirche wirken. Die Frage, welche sakramentalen Ämter, welche Weihen wer bekommt, ist davon in meinen Augen aber abzukoppeln.
Ja, ich würde gerne noch weiter mit Ihnen diskutieren über die Fragen, die da auch im Synodalforum gestellt werden. Aber da das Interview nur begrenzte Zeit hat, einfach zum Schluss vielleicht nochmal Ihr Statement dazu. Wie sähe denn jetzt ein gelingender Aufbruch der Kirche laut dem Manifest des Arbeitskreises Christliche Anthropologie aus?
Wenn Sie es kurz zusammengefasst haben wollen, dann geht es darum, dass wir gerne wieder zum Glauben zurückkehren wollen. Dass es wieder darum geht, auch solche Dinge wie Evangelisierung, wie Mission in den Mund zu nehmen. Etwas, was auch im Übrigen überhaupt nicht stattfindet. Im Gegenteil, bei einer der Sitzungen am vergangenen Wochenende auf dem Synodalen Forum wurde das sogar abrupt zurückgewiesen von einem Teilnehmer. Es ginge, Evangelisierung sei sozusagen irgendwas, womit man sich hier gar nicht befassen will. Aber genau darum geht es doch. Wenn wir wollen, dass unsere Kirche sich wirklich erneuert, wenn wir wollen, dass der Glaube an die nächste Generation weitergeht, dass junge Menschen nicht austreten, sondern eintreten, dann müssen wir doch viel mehr aufbieten als demokratische Strukturen, als Machtverteilungsfragen. Ich glaube, ganz ehrlich, dass niemand kommt in die katholische Kirche, weil wir sagen, bei uns darfst du aber auch Priesterin werden. Sondern die Menschen kommen doch in eine Kirche, wenn sie ein Zuhause finden, wenn sie einen Glauben finden, wenn sie einen Weg finden, der sie auch im Herzen berührt, wenn sie einen Weg zu Jesus finden. Das heißt, wir müssen über die Inhalte reden, wir müssen über die wirklich, über die guten Wegweiser. Ich glaube, dass gerade die junge Generation, und die wollen wir uns vornehmen, die hungert ja nahezu danach, nach Orientierung. Junge Leute heutzutage haben eine Auswahl an dem, was sie tun können, was sie denken dürfen. Denen mangelt es sozusagen nicht an Vielfalt, sondern es mangelt ihnen an Orientierung. Und wenn wir wirklich wollen, dass die Kirche auch in Deutschland, auch die katholische Kirche wieder anfängt zu wachsen, so wie sie es ja auch in anderen Kontinenten tut, das ist ja nicht zwangsläufig, dass die katholische Kirche quasi heute ausrechnen kann in Deutschland, wann sie die letzte Kirchentür zumacht, weil alle weggestorben sind und alle ausgetreten sind, sondern dass wir wieder darüber nachdenken, wie können wir wieder wachsen, wie können wir attraktiv werden und zwar mit Inhalt, nicht mit Formalitäten, nicht mit Gremien, nicht mit endlosen Sitzungen und mit Machtverteilung, sondern mit einer Beziehung zu Jesus, mit einer Beziehung zu Gott. Und dann, glaube ich, dann wird Kirche wieder attraktiv und dann finden die Menschen einen Zugang, weil die meisten hungern ja massiv nach Spiritualität, aber sie bekommen keine Antworten mehr. Wo bekommen denn junge Leute Antworten von ihrer Kirche? Die Kirche macht überhaupt nichts mehr wirklich inhaltlich für die jungen Leute. Und deswegen ist hier unser Aufruf neu anfangen im Sinne von, lasst uns einen ganz neuen Weg gehen. Lasst uns wieder am Anfang beginnen, da, wo es ursprünglich, worum es eigentlich ging. Da kann jede Kirche nur im Glauben anfangen und nicht, indem sie mit irgendeinem Zeitgeist geht und den Leuten nach dem Mund redet, weil das kann dann wirklich jeder Verein.
Ja, vielen Dank, Frau Kelle, für dieses Statement hier zum Schluss des Interviews.
Gern geschehen. Und jetzt hoffe ich wirklich, dass noch ganz viele Menschen unterschreiben bei diesem Manifest. Sie finden das einfach ganz normal www.neueranfang.online und dort findet man direkt zum Manifest und es haben schon ein paar tausend unterschrieben und wir freuen uns sehr über alle, die noch weiterkommen und wir möchten ja gerne diese Unterschriften auch persönlich von ein paar jungen Leuten dann in Rom beim Papst übergeben.
Birgit Kelle im Interview des Tages hier bei Radio Horeb zum Manifest des Arbeitskreises Christliche Anthropologie. Am Wochenende wird übrigens der weltweite synodale Weg eröffnet, zu dem Papst Franziskus die Bistümer in allen Kontinenten aufgerufen hat. Die Eröffnung findet zunächst in Rom statt. In den Teilkirchen wird die Weltsynode am Wochenende des 17. Oktober eröffnet, so auch in Deutschland. Bis April 2022 sollen zunächst in den jeweiligen Diözesen und Ortskirchen Gedanken und Vorschläge für die weitere Entwicklung der katholischen Weltkirche zusammengetragen werden. Wir halten Sie über die Weltsynode hier bei Radio Horeb auf dem Laufenden. Am Mikrofon Nadja Neubauer.